So, unser guter Paulus benutzt einen Ölbaum im Römer Kapitel 11 als Bild für den Stammbaum des Volkes Israels. Gott hat sich nämlich vom Abraham her, von dem gläubigen Mann, ein eigenes menschliches Volk gebildet. Und aus diesem Stammbaum von Abraham soll dann ein spezieller Nachkomme entstehen. Dieses Gottesvolk wurde aus Glauben gegründet, weil Gott ist ein Gott des Glaubens. Er hat nicht einfach irgendjemand genommen, aha, der hat einen Sohn und da mache ich jetzt. Abraham musste als Grundlage Gott glauben, sonst wäre es nicht ein Volk des Gottes des Glaubens geworden. Deshalb wird Abraham auch der Vater des Glaubens genannt. Aber Abraham glaubte nicht nur an Gott, denn das tun viele. Viele glauben irgendwo an irgendeinen Gott und viele glauben auch an unseren wahren Gott. Aber Abraham tat da ein bisschen mehr. Abraham glaubte Gott. Er glaubte dem Wort der Verheißung. Das ist ein Riesenunterschied. So allgemein an Gott glauben, ja, das haben die anderen vielleicht auch getan. Aber der Abraham hat einen Unterschied gemacht, weil er der Verheißung geglaubt hat. Und zwar in einer Situation, wo es vom Natürlichen her überhaupt keine Hoffnung gab. Erst schon, als Gott sagte, er soll aus seiner Heimat wegziehen, aus seiner Verwandtschaft, und er zeigt ihm dann schon, wo es hingeht, ist das schon ein riesen Glaubensschritt. Und dann eben in dem hohen Alter noch den Glauben zu haben, dass Gott ihm einen Nachkommen, einen Sohn versprochen hat, der noch nicht da war, obwohl er, ich glaube, 80 Jahre alt war oder 90, ist natürlich schon brutal, so einen Glauben hochzuhalten. Und dann, als er den Sohn hatte, hat er nochmal opfern sollen, dann hat er wieder im Gehorsam, im Glauben, ein Riesending veranstaltet. Also das ist wirklich der Vater des Glaubens. Und es ist nicht so einfach, Gottes Wort zu glauben und daraufhin zu handeln, als einfach so mal irgendan einen Gott zu glauben. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wir, die wir an Gott glauben, müssen dann lernen, auch Gott zu glauben für seine Zusagen, für seine Verheißungen. Das sind in der Regel Dinge, wo man jetzt vom Natürlichen her keine Chance mehr hat. Ja, das ist dann einfach ja, schon schwerer, als einfach an einen Gott zu glauben. Wenn dir der Arzt sagt, die Krankheit ist unheilbar, du hast noch ein halbes Jahr oder so, dann ist es vielleicht einfach, an Gott zu glauben. Und selbst dann wird es schon ein bisschen schwierig, weil man ihm Vorwürfe macht, weil er das zugelassen hat. Aber dann Gott zu glauben, dass er gesagt hat, die Krankheiten und Gebrechen hat er auf Jesus gelegt, dann wird es schwerer, aber es ist die einzige Chance, um tatsächlich auch die Erfüllung des Wortes zu bekommen. Abraham hat immer die Erfüllung des Wortes bekommen, weil er eben so geglaubt hat. Und da können wir was lernen davon. Und somit hat Abraham mit der Sarah in diesem hohen Alter einen Sohn geboren, den Sohn, der ihm verheißen war, Isaak, der Sohn der Verheißung. Und auf Abraham, Isaak, wurde dieser Stammbaum des Volkes Gottes gebaut. Und er war gegründet auf Glauben. Da möchte man mal Glauben nicht mehr irgendwo dran zweifeln. Und wenn man diese Erblinie mal anschaut, diese Segenslinie dann ist, da findet man in der Bibel viele bekannte Männer und Frauen Gottes. Wenn Sie sich mal ein paar Einzelne, wenn ich rausnehme, Abraham, Isaak und Jakob, der dann den Namen Israel bekam, dann Judah, der mit der Schwiegersochter Tamar Nachkommen zeugte, da kommen wir dann gleich noch drauf, Boas mit der Rahab, Obed mit der Ruth, David, Salomo, dann bis hin zu Josef und Maria und dann zu Jesus. Mit Jesus war aber dann dieser natürliche Stammbaum zu Ende, weil Jesus ja keine Kinder hatte. Aber ab Jesus entwickelte sich ein geistlicher Stammbaum. Wir alle, die wir an Jesus glauben, sind geistliche Nachkommen von Jesus unterm Strich und geistliche Nachkommen Abrahams. Wir stecken praktisch gesagt auch in diesem Stammbaum drin. Und der Feind, der Teufel, wollte das mal verhindern, dass dieser Sohn der Verheißung, auf den es wirklich geht, Jesus, dass der irgendwann geboren werden könnte. Er wollte diese Erbfolge unterbrechen, denn wenn er das geschafft hätte, dann wäre unser Erlöser Jesus niemals geboren worden und wir hätten keine Chance zur Erlösung. Ihr kennt ja alle das, den Kindermord in Bethlehem, wo der König Herodes alle Kinder bis zu 2 Jahren umbringen hat lassen. Aber Gott hat Jesus, Josef und Maria vorher rausgeholt aus diesem Gebiet. Und Jesus wurde nicht gefunden zum Ermorden. Aber Jesus, heißt es, kam aus dem Stamme Juda. Jetzt kommen wir da zu diesem Juda. Denn dieser Juda hatte eine Frau namens Schua und 3 Söhne. Denn er, das ist ein bisschen ein seltsamer Name für unsere Sprache, der Onan und der Schela. Und das steht in 1. Mose 38. Ich erzähle es jetzt einfach mal, sonst wird es zu lang, wenn ich das alles vorlese. Dieser Juda hat für seinen Erstgeborenen eine Frau namens Tamar ausgesucht. So, und dieser war aber böse in den Augen des Herrn und er starb. Dann wurde praktisch Onan automatisch der Mann von dieser Tamar. Und Onan hätte für diesen Nachkommen zeugen müssen. Und das wollte er nicht und hat den Samen auf den Boden fallen lassen, damit er verderbe, heißt es. Und es war auch böse in den Augen Gottes und auch starb. Also der und der Onan sind dann gestorben. Dann hat Juda, der Tamar, den 3. Sohn, Schela, versprochen, wenn er alt genug ist, wird der dann ihr Mann. Und das hat aber der Juda dann irgendwo sozusagen vergessen, bewusst vergessen. Und die Tamar hat das mitgekriegt und hat gesagt, na, das ist aber auch nicht unbedingt ein feiner Zug. Dann hat sich die Schwiegertochter Judas, Tamar, als eine Tempelhure verkleidet und hat sich da an die Straßenecke gesetzt, wo sie wusste, da geht jetzt dann der Juda vorbei und hat diesen Juda sozusagen verführt und hat eben sozusagen als Pfand seinen Stab und seine Schnur und was weiß noch, einen Siegelring, genau, zum Pfand geben lassen, dass sie dann auch den Lohn, das Ziegenböckchen von seiner Herde bekommen konnte. Dann wurde diese Tamar vom Juda schwanger und der Juda hat gesagt, Hurerei hat es getrieben, es führt sie hinaus, es soll verbrannt werden. Aber die Tamar war nicht dumm und hat gesagt, schaut her, von dem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und dann hat sie diesen Siegelring, die Schnur und den Stab hervorgeholt. Und Juda war beschämt und hat gesagt, sie ist im Recht mir gegenüber, weil ich meinen Sohn Schela ihr nicht zum Mann gegeben habe. Aber was wichtig ist, die Erbfolge ist aufrechterhalten. Ja, es wurde vielleicht eine Generation übersprungen, weil der Schwiegervater mit der Schwiegertochter diesen Sohn gezeugt hat, aber es ging weiter. Es konnte Jesus aus dem Stamme Juda hervorkommen, wie es von Gott geplant war. Das ist jetzt zu dem Thema. Es ist wichtig, Stammbaum, Erblinie, damals war es halt einfach so, wie es heute vielleicht nicht mehr so intensiv ist, das erstgeborene Sohn, der Stammhalter, da geht es weiter, die Erblinie. Und das war damals sehr wichtig und ist auch in den Augen Gottes wichtig. Und jetzt nimmt der Paulus einen Ölbaum als Beispiel oder als Bild für so einen Stammbaum. Ich lese mal Römer Kapitel 11, ab 17. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst uns sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Das ist ein interessantes Bild. Ein edler Ölbaum, das ist praktisch der Stammbaum Abrahams. Edel, heilig, ja, eben weil er von Gott gegründet wurde durch Abrahams seines Glaubens. Und da ist das Volk Israel entstanden, eben bis zu Jesus, und das sind die edlen Zweige. Die unedlen Zweige sind die Menschen aller anderen Völker. Das sind die Sünder, die Nichtheiligen, das sind die unedlen Zweige, die nicht von Abraham, seinem Glauben, stammen. Die Bedingung, um am Ölbaum eingepfropft zu sein und eben dann von seiner Fettigkeit zu empfangen, ist der Glaube. Und viele Juden haben ja nicht geglaubt, die haben Jesus als ihren Messias nicht angenommen und deshalb sind sie ausgepfropft worden. Sie waren zwar die edlen Zweige, aber sie sind ausgeschnitten worden, weil sie nicht geglaubt haben. Können aber, wenn sie wieder zum Glauben kommen, auch wieder eingepfropft werden. Also es hängt am Glauben. Und die unedlen Zweige, die all die anderen Leute aus den Nationen, aus den Heiden, die können eingepfropft werden in den edlen Ölbaum und werden dadurch zu einem edlen Zweig. Sie werden geheiligt. Wenn sie aber den Glauben wieder aufgeben, werden sie auch wieder ausgeschnitten. Deshalb ermahne ich immer die Leute, bleibt beim Glauben. Auch dann, wenn mal was nicht so gut läuft, wie man sich's vorstellt. Bleib im Glauben an Jesus, dann bleibst du eingepfropft in den edlen Ölbaum. Und wenn du eingepfropft bist und da richtig informiert bist und im Glauben wieder stark bist, dann wirst du auch immer wieder von diesem Öl, das der Ölbaum bringt, erziehen können, trinken können, Nachschub bekommen. Wir wurden praktisch in diesen sündlosen, gerechten Ölbaum eingepfropft und wurden damit auch zu Heiligen, zu sündlosen und gerechten Menschen in Christus Jesus. Ich denke, eine Riesengnade, oder? Der hätte es ja nicht tun müssen. Aber Gott wollte, dass die Menschen zum Glauben kommen, dass sie mit ihm versöhnt werden, dass sie Vergebung bekommen, vom Sünder zum Gerechten. Und es geht über diesen Jesus, der verheißene Nachkomme Abrahams ist, um den es eigentlich geht. Isaak ist ein Bild für den Jesus. Aber es ging nicht in erster Linie um Isaak. Es ging um Jesus, um den Sohn Gottes, um den Retter und Erlöser für die Menschen. So, und wenn wir jetzt in diesen edlen Ölbaum eingepfropft sind, dann hat es wahrscheinlich auch einen Vorteil, oder? Das heißt, ich habe es ja gerade schon gesagt, man kann von diesem Öl, von der Fettigkeit des Baumes ziehen. Man kann dort Segen bekommen. In diesem Stammbaum, in diesem Ölbaum ist eine Segenslinie drin. Die Segenslinie Abrahams. Und wenn du das mal liest, die Geschichte Abrahams und seinen Nachkommen Isaak und Jakob und dann die 12 Patriarchen und so weiter, da siehst du, da ist eine Segenslinie drauf. Das sind gesegnete Leute. Bei Isaak heißt es, und der Mann war reich und er wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Ja, weise Leute und verständige Leute, nicht weil sie selber aus sich so schlau waren, sondern weil Gott Abraham den Segen geschenkt hat aufgrund seines Glaubens und er hat ihm versprochen, all seine Nachkommen werden diesen Segen auch haben, weil sie ihn von ihm erben. Und wir, die in Christus Jesus sind, sind mit Jesus Miterben, weil der Erbe, der verheißene Erbe ist ja Jesus. Und alle, die in Jesus sind, eingepfropft sind, sind Miterben Christi. Das kommen wir dann später noch drauf. Auf jeden Fall, Gott hat Abraham seinen Segen gegeben und er hat ihn nicht wieder mitgenommen, als Abraham starb, sondern Abraham hat den Segen an seinen Sohn und Enkelsohn und so weiter, an seine Nachkommen alle weiter vererbt. Bis zu Jesus hin. Und von Jesus dann ab, dann alle die, die an Jesus glauben. Weil Gott hat einen Plan für die Menschen. Gottes Plan ist nicht, die Menschheit zu zerstören, sondern zu retten und zu segnen. Es ist bloß der Teufel, der das Gegenteil vorhat. Jetzt, wenn ich lese Galater 3,16. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem. Da heißt und deinem Nachkommen. Und der ist der Christus. Also das hat sich auf diesen einen, auf diesen Jesus Christus bezogen, dass er dieser Nachkomme ist. So geht diese geistliche Erbfolge eben weiter bis zu Jesus. und von Jesus an, an alle, die in Christus sind. Wenn sie Juden waren, also jüdische Abstammung, und haben geglaubt oder sind zum Glauben gekommen, sind sie in dem Ölbaum geblieben, wurden nicht ausgeschnitten. Wenn sie aber Jesus dann abgelehnt haben, wurden sie eben ausgeschnitten. Und die Heiden, die das Evangelium gehört haben, geglaubt haben, sind dann eben eingepfropft worden. Und deshalb sind wir, die wir auch aus den Heiden stammen, in diesen Stammbaum Abrahams drin und damit auch Erben des Segens Gottes. Das musst du ganz fest einprägen. Wenn sollte mal eine Situation in deinem Leben sein, wo du sagst, oh, bei mir sieht es aber nicht so aus, dann musst du eben die Wahrheit höher halten als das, was dir die Welt bietet, mit ihren Problemen und Nöten. Und ziehen von diesem Fett, von diesem Öl, das der Ölbaum dir bietet. Da hast du ein riesiges Vorrecht. Das haben die Ausgepfropften nicht. Ein Ausgepfropfter kann von dem Baum nicht ziehen. Aber ein Eingepfropfter, weil er im Glauben ist, der kann von dieser Nahrung, von dieser Fülle Gottes, von diesem Segen empfangen. Und zwar alle Zeit, wenn es notwendig ist. Mehr oder auch weniger, je nachdem, wie ihm die Sache steht. Der Paulus schreibt im Römerbrief 8, 16 und 17. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Also, das ist jetzt hier der Beweis für das, was ich gerade gesagt habe. Wir sind Kinder Gottes. Und weil wir Kinder Gottes sind, eingepfropft sind, deshalb sind wir auch Erben. Erben des Segens Gottes und damit Miterben Christi. Wir sind Miterben mit Jesus. Den Segen Gottes haben wir geerbt. Und so können wir vom Öl des Ölbaums ziehen. Und Öl ist immer ein Ausdruck in der Bibel für Salbung. Im Alten Testament wurde immer, wenn jemand gesalbt wurde, ein Fläschchen Öl über seinen Kopf geschüttet. Salbung, Heiliger Geist. Und unser Erbe in Christus ist der Heilige Geist, ist dieses Öl, ist diese Salbung. Und durch den Geist haben wir Zugang zum Bereich des Geistes, zur himmlischen Welt. Zum Gnadenthron haben wir Zugang durch den Geist, den er uns gegeben hat. Hätten wir nicht den Geist, wären wir nicht wiedergeboren, hätten wir nicht den Heiligen Geist als Helfer, dann könnten wir nicht zum Gnadenthron hinzutreten und dort bitten. Durch den Geist Gottes haben wir eigentlich Zugang zu allem, was Gott ist und hat. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Der Kolosserbrief 2, 9 und 10 sagt, in Christus sind wir zur Fülle Gottes gebracht. Das drückt es eigentlich aus. Und wir müssen es aber einfach uns noch viel besser bewusst machen, dass wir zur Fülle Gottes gebracht sind und jederzeit hingehen können zum Gnadenthron, hingehen können, weil wir in diesem edlen Ölbaum drin sind, weil wir im Stammbaum drin sind, weil wir Erben des Segens sind, empfangen, ziehen, nehmen und die Segnungen, dass sie uns in Existenz kommen aufgrund unseres Glaubens und dass wir uns daran erfreuen können. Aber da ist es auch so, dass wir dem Wort glauben müssen, nicht bloß irgendwo so. Ja, wir glauben ja an Gott, wir glauben ja an Jesus. Wir müssen diesen Worten der Verheißung Glauben schenken und uns darauf stellen. Und da müssen wir so lange darauf stellen, bis die Segnungen dann auch fließen. Nicht heute glaube ich und morgen zweifle ich. Ja, das Zweifel einmal anfliegen, das ist klar, weil der Feind widersteht. Aber das heißt, es ist in der Bibel, seid standhaft im Glauben, damit wir die Verheißungen auch erben oder in Empfang nehmen können. Also wir sind Erben des Segens Gottes, den er Abraham gegeben hat. Und wenn du eingepfropft bist, dann kann es gar nicht anders sein. Der Segen muss fließen, er muss dich erreichen, weil es wäre verrückt, wenn du dir den Baum wieder vorstellst, der Zweig ist fest am Baum und dann tut er trotzdem ab. Das kann nicht sein. Der wird genährt, der fließt der Fluss und dann bringt er auch dementsprechend die Frucht. Paulus beschreibt es im Galaterbrief sehr wunderbar. Ich lese mal Galater 3, ab Vers 7. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Hier sagt er schon eindeutig, nicht die da meinen, weil sie aus jüdischer Abstammung sind oder sonst was. Nein, die aus Glauben an Jesus sind, sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft im Voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also die Verheißung wurde Abraham schon gegeben, dass in seiner Nachkommenschaft alle Nationen gesegnet werden sollen. Und es sagt er folglich sagt der Paulus, weil das Abraham verheißen wurde, folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Mit Abraham sind wir gesegnet, in Christus Jesus. Und der Vers 14 war das noch, damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen komme. Ja, das ist der verbriefte Tatsache, dass Gottes Wille ist, dass dieser Segen von Abraham her zu den Nationen komme, zu den Heiden komme, zu uns allen kommen soll. Das ist Gottes Plan gewesen. Und der Plan steht heute noch. Und das ist auch ein wunderbarer Plan. Und wir müssen es aber lernen, verstehen, damit wir da auch dementsprechend einen Glauben aufbringen können. Und dieser Glaube macht diesen Kanal frei, dass es auch fließt. Und da kann jeder, egal wer es ist, in diesen Ölbaum eingepfropft werden, wenn er zum Glauben kommt. Zum echten Glauben meine ich, ja. Ich meine jetzt nicht irgend so einen Larifari-Glauben. Ja, ich bin noch katholisch, das reicht nicht aus. Es muss wirklich eine Hinwendung zu Jesus stattfinden, eine Umkehr zu ihm und eine Abkehr von allem anderen Dreck. Ja, weil es kann nicht sein, beides passt nicht zusammen. Licht und Finsternis geht einfach nicht zusammen. Also entweder Jesus oder andere Religionen, beides passt nicht, geht nicht. Also wende dich an Jesus und lass das andere Zeug alles sausen, das ganze religiöse Zeug und esoterische Zeug und egal was es ist. Ist die einzige Voraussetzung, aber es ist auch die einzige Chance, die Gott den Menschen anbietet, Jesus. Einen anderen Weg, eine Hintertür gibt es einfach nicht. Paulus schreibt in Kapitel 3, Galater 3, 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ja, da macht er keinen Unterschied mehr. Der ist ein Jude, der ist ein Grieche, ein Heide, das ist ein Sklave, der ist ein freier Mensch oder auch Mann oder Frau. Das macht im Neuen Bund keinen Unterschied mehr. Im Neuen Bund ist wichtig, an Jesus zu glauben, Christus angezogen zu haben, eingepfropft zu sein. Es heißt, wiedergeboren zu sein, in Christus eine neue Schöpfung zu sein. Das ist es, was im Neuen Testament wirklich zählt. Sagt der Paulus auch im Galater 6,15 ganz ausschlaggebend oder ganz deutlich, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Im Neuen Bund gilt nicht mehr Beschneidung, Gesetz, Mann oder Frau oder Jude oder Heide oder sonst irgendwas, beschnitten oder nicht. Im Alten Testament wurden da Unterschiede gemacht. Ja, so, damals war es so, aber im Neuen Testament ist es einfach grundlegend anders. Leider machen es viele heutzutage immer noch so, dass sie da irgendwelche Unterschiede drauflegen und meinen, so ein Judenchrist, das ist nur ein besserer Christ, messianische Juden, wie sie es nennt. Nein, auch ein messianischer Jude oder ein Judenchrist muss sich hundertprozentig zu Jesus wenden und es funktioniert mit Sicherheit nicht. Jesus, uns Gesetz und alles zusammen, auf Dauer klappt das nicht. Weil Jesus ist des Gesetzes Ende, haben wir gelesen, oder? Gut, also eingepfropft sein in den edlen Ölbaum, wiedergeboren zu sein, unterm Strich ist es A und O. Ich habe da eine Redewendung, da gab es einmal bei uns im Fichtach eine Lokalzeitung und da war immer der Spruch, in ist, wer drin ist. Also wenn von dieser Zeitung von irgendjemandem ein Bericht drin war, dann war der was sozusagen, in ist, wer drin ist. Aber für uns ist der in, der drin ist in diesem edlen Ölbaum, das ist für uns wichtig. In ist, wer in Christus Jesus ist. Diese Position ist so wertvoll. Aber viele verstehen es einfach nicht. Aber das ist das A und O der ganzen Sache im Neuen Testament. In diesen edlen Ölbaum eingepfropft ist, wer in Christus Jesus ist, ich kann es mal so sagen, der hat das Große losgezogen. Was Besseres kann ihm nicht passiert sein. Das Alte, sagt der Paulus, ist vergangen und Neues ist geworden. Der alte Bund ist vergangen, 2. Korinther 5, 17. Aber mit Jesus Christus ist was ganz Neues geworden. Ein besserer Bund, ein vollkommener Bund, ein Glaubensbund ohne Gesetz und ohne irgendwelche Vorschriften und Unterscheidungen. Alle sind einer in Christus Jesus. Diese alte Situation des Alten Testaments, des Alten Bundes, ist einfach vorbei. Wir befinden uns in einer ganz neuen Situation, und zwar in einer viel, viel besseren Situation in Christus. Gut, und ein neutestamentlicher Christ muss es einfach wissen, dass er den Segen Gottes bereits geerbt hat. Ja, ich kann es auf Deutsch sagen, du hast den Segen Gottes eigentlich in der Tasche. Ja, du bist ein Erbe. Und du wirst nicht erst erben, sondern du hast ihn schon geerbt. Ja, weil Jesus, der Erbe, ist gestorben und hat wieder weiter vererbt an uns, die wir glauben, die wir eingepfropft sind. Und das musst du annehmen, erkennen im Glauben und dann auch dein Leben dementsprechend ausrichten. Du hast das Recht, vom Segen zu ziehen, vom Öl des Ölbaums zu ziehen, aus dem geistlichen Bereich, vom Heiligen Geist Kraft zu ziehen, Salböl fließen zu lassen. Ich nenne es jetzt einmal Salböl, nicht unbedingt das Öl vom Ölbaum, weil das Öl ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Ich meine, es ist immer Bildersprache oder viel Bildersprache in der Bibel. Manchmal wird Öl genommen, dann mal Wasser, der Geist wird dann auch mal Wind bezeichnet oder Feuer. Aber es geht immer um diesen Geist Gottes, es geht um den Heiligen Geist. Ja, und wir bekommen von diesem Öl, von dieser Salbung, den Geist Gottes. Ja, und der ist das, der das alles ausmacht, der den Segen hervorbringt. So sollen wir in ihm bleiben, sagt Jesus, wie die Rebe am Weinstock, damit sie Frucht bringen kann. Mit Jesus in Verbindung bleiben heißt es, das ist das A und O für einen Christen, im Geist zu bleiben, nicht bloß religiös zu sein. Das ist das Entscheidende. Nicht zu meinen, das, was ich alles für Werke tue, ist entscheidend, sondern das, wie ich im Geist wandle, ist eigentlich das Entscheidende. Und dann kannst du deinen Glauben erst praktisch leben, weil dann bringt dein Glaube auch entsprechend Frucht hervor. Und leider sind viele Christen verdorrt, weil sie dieses Prinzip nicht verstanden haben und nicht ziehen können von diesem Öl oder von dem Wasser trinken, das Jesus gesagt hat, wenn jemand dürste, komme er zu mir und trinke. In Johannes 7, 37. Oder wie er zur Frau am Jakobsbrunnen gesagt hat, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Johannes 4, 14. Weil die gute Frau hat den Bahnhof verstanden wahrscheinlich, weil damals jeder vom natürlichen Wasser gesprochen hat und an dem Brunnen. Aber Jesus hat vom Geist gesprochen. Und wenn du mit Geist erfüllt bist, ja, dann bist du ja nicht durstig nach Gott, sondern bist du voll von Gott. Also viele Christen sind dürstend, ausgedorrt. Aber sie müssten es eigentlich nicht, wenn sie erkennen, dass alles vom Geist da ist, dass sie trinken können, dass sie ziehen können, dass alles ihr Erbteil ist. Also es geht um den Heiligen Geist, um diese Kraft Gottes, nicht ums Öl oder ums Wasser, um die natürlichen Dinge, sondern es geht um die geistlichen Dinge. Darum sagt der Paulus auch, werdet voll Geistes in Epheser 5, 18. Also voll mit diesem Öl, voll mit lebendigen Wassers. Und unsere Leiber sind die Gefäße, der Tempel des Heiligen Geistes, sagt uns das Wort Gottes. Also wir sollen voll werden und überfließend sogar werden von diesem lebendigen Wassers. Und wenn das passiert, wenn du immer mehr voll Geistes wirst, dann werden die Widersacher, die dämonischen Mächte vor dir fliehen. Und du wirst immer freier und der Segen wird immer mehr, weil dieses Öl fließt, weil die Kraft fließt, weil der Heilige Geist den Raum ausfüllt. Und wo der Heilige Geist ist, ist Licht und da kann Finsternis sich einfach nicht festhalten. Denke mal an diese Jungfrauen, die kein Öl mitgenommen haben. die törichten Jungfrauen, sagt Jesus, die nahmen Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen, die Schlauen, die nahmen auch Öl in ihren Gefäßen mit, damit sie ihre Lampen nachfüllen konnten. Und so ist es für uns auch so, wir sollen nicht dumm sein, sondern wir sollen immer schauen, dass wir möglichst voll Geistes sind. Und du wirst nicht voll Geistes sein, wenn du nur einmal in der Woche im Hauskreis zuhörst und vielleicht einmal in der Woche ein kleines Gebet sprichst oder mal eine Seite in der Bibel liest. Ich glaube, das reicht nicht aus. Lass dich wirklich füllen. Verbringe Zeit mit deinem Jesus. In welcher Art und Weise auch immer. Im Lobpreis vor allen Dingen. Da werden wir voll Geistes, sagt uns der Paulus. Der Feind und auch unser Fleisch möchte das verhindern. Das macht Widerstände. Das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, sagt die Bibel. Das Fleisch möchte dieses und jenes tun. Und vor allem, wenn du entscheidest, jetzt will ich beten, jetzt will ich Lobpreisen, jetzt will ich Bibel lesen, dann ist das Fleisch erst einmal dagegen. Also es geht ja nicht, ich muss ja noch dieses tun und jenes tun. Oder jetzt bin ich müde oder sonst irgendwas. Und der Feind, die Mächte der Finsternis, die sind da sowieso dann immer Gewehr bei Fuß, um dich zu stören. Es ist der gute Kampf des Glaubens, den wir immer wieder auch überwinden müssen. Aber Fakt ist, dieses Öl ist da und wir sind eingepfropft und wir dürfen davon ziehen. Dass dieses edle Öl, dieses heilige Salböl dich erfüllt, dass du voll Geistes wirst. Der Anfang ist, dass du dich entscheidest, eine Glaubensentscheidung triffst, jawohl, das will ich. Und ich gehe jetzt zu meinem Jesus und ich gehe jetzt in den Bereich des Geistes und lass mich erfüllen. Ja, das ist eine Trainingssache auch, aber es geht. Ja, die Jungfrauen konnten auch entscheiden, ob sie jetzt Öl mitnehmen oder nicht. Das mussten sie selber entscheiden, aber wir müssen das auch entscheiden. Wollen wir voll Geistes werden oder wollen wir es nicht? Der Treibstoff für deinen Geist ist dieses Öl. Und wenn dein Geist mit diesem Öl gefüllt ist, mit Heiligen Geist gefüllt ist, dann ist dein Geist helle und wach und voller Kraft und voller Herrlichkeit. Darum sagt die Bibel auch, werdet stark im Geist. Ja, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, eben durch den Geist. Und dann bringt dieses Öl, dann bringt dieser Geist Heilung hervor für deine Seele. Ja, wenn du Probleme hast in deinen Gedanken und Gefühlen, vielleicht irgendein Trauma mit dir rumschleppst oder ein gebrochenes Herz hast, enttäuscht bist, das geht weg, wenn du voll Geistes wirst. Nach und nach. Es ist vielleicht die Zeit des Kampfes, wo es Widerstände gibt, wo das Fleisch sich noch wehrt. Ja. Aber wenn du dran bleibst und dich füllen lässt, betest auch, dass der Herr dich voll macht mit Heiligen Geist, dann lösen sich diese Gedanken und Gefühle und Traumata und so weiter auf und dir wird es gut gehen. Dann kommt Freudenöl. Die Bibel spricht einmal von Freudenöl. Das ist der Heilige Geist. Die Frucht des Geistes ist auch Freude. Und wenn du ein freudiger Mensch bist, dann kannst du nicht gleichzeitig depressiv sein. Das geht einfach nicht. Also es ist wieder ein Grund mehr, von diesem Öl zu ziehen, vom Heiligen Geist erfüllt sein zu wollen, weil dann auch Freude und Freiheit und Frieden und so weiter die Frucht davon sind. Das Weitere ist natürlich eine Folge von diesem Vollgeistes zu sein, von diesem Öl erfüllt zu sein, dass Heilungen für deinen Leib sich einstellen. Ist ja klar, dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes und deine Leiden und Krankheiten hat Gott auf Jesus gelegt, auf seinen Leib gelegt, als er ans Kreuz ging. Und das ist eine Tatsache. Und diese Tatsache erfüllt sich dann in deinem Leben. Und obendrein wird der Geist Gottes auch seinen Tempel reinigen, wenn du voll Geistes wirst. Alles, was nicht reinpasst, jede Lüge, jede Religiosität, alles Böse und so weiter, jeder Dämon wird dich verlassen müssen. Und auch die dämonischen Mächte, die so sich an dich dran gehängt haben und dir das Leben zu versauern, dich zu berauben und zu piesacken, sie werden es nicht mehr aushalten bei dir. Und sagen, jetzt muss ich ab, jetzt muss ich mir ein anderes Haus suchen. Es ist ein triftiger Grund, voll Geistes zu werden. Und voll Geistes hat auch zur Folge, voll Glaubens zu sein. Vom echten Glauben, Herzensglauben, der Unterschied, ob ich jetzt bloß mit dem Verstand mich zusammenreiße, ja, ja, das glaube ich jetzt. Da fängt man vielleicht an, aber dann muss es durchdringen, dass es von innen heraus ein ganz einfacher, kindlicher Glaube ist, der gar nicht lange nachfragt und zweifelt, das Wort Gottes als bare Münze nimmt. Ja, das ist der Glaube, der dann entsteht, wenn ein Mensch voll Heiligen Geistes ist. Und weiterhin auch Gnade, Liebe, Weisheit, Wahrheit, Kraft, Herrlichkeit und was es immer alles gibt, wird immer stärker hervorbrechen, umso mehr du und ich, wir voll Heiligen Geistes sind. Und jetzt sage ich dir da noch ein kleines Geheimnis. Wir wissen ja, das Öl, das wir dürfen davon trinken, wir dürfen ziehen aus diesem edlen Ölbaum. Und dein Glaube, deine Glaubensentscheidung entscheidet auch, dass es dorthin fließt, was notwendig ist. Wenn du sagst, in meiner Seele ist was nicht in Ordnung, ich habe immer Zeiten, wo ich so viel Ängste und Sorgen und Depressionen habe und im Loch sitze, dann entscheide dich, dieses Öl an diesem Punkt deiner Seele hinfließen zu lassen. Weil dort brauchst du die Heilung, dort brauchst du die Befreiung. Oder wenn es körperlich ist, dann lass dieses Salböl, diese Kraft des Geistes eben genau dorthin fließen, wo das Problem ist, wo die Krankheit ist, wo der Schmerz ist und so weiter. Also sei nicht dumm und denk so, wie viele denken, ja, der Herr weiß es ja schon, der wird schon irgendwo, ja, selbstverständlich weiß er. Ja, aber so hatte Abraham keinen Stammbaum geschafft, wenn er immer bloß gesagt hat, na ja, Gott weiß es schon, er wird schon irgendwo machen und wenn nicht, dann kann ich auch nichts ändern. Abraham glaubte Gott und seiner Verheißung. Ja, und wenn die Verheißung für uns steht, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, ja, dann nehmen wir das auch als bare Münze in Anspruch. Also lass das Öl dorthin fließen, wo es notwendig ist. Und wenn du finanzielle Nöte hast, dann lass dieses Öl, diesen Segen Gottes, ja, dorthin fließen, wo der Mangel ist in deinem Leben, wo das Problem ist oder wo der Räuber dich beraubt und bestohlen hat. Lass es fließen, da was du es brauchst. Denk an den Segen, der da von Gott an Abraham geschenkt wurde, den du geerbt hast, so wie Isaak. Dann wird Gott irgendwelche Türen und Fenster und was weiß ich was alles aufmachen, dass der Segen dich auch erreicht. Wie es im 5. Mose 28 heißt, und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Es nützt ja nichts, wenn du weißt, oh ja, ich bin super gesegnet, aber die Segnungen erreichen mich halt einfach nicht. Oder das immer bloß in die Zukunft verschiebst, wenn wir mal im Himmel sind oder der Herr gekommen ist, ja dann, sicher, dann natürlich auch. Aber jetzt brauchen wir den Segen, oder? Jetzt brauchen wir Gebetserhörungen. Und umso mehr du den Heiligen Geist in dir hast, umso mehr werden auch Segnungen fließen und Gebete erhört werden. Wenn Öl an die richtigen Stellen kommt, läuft es wie geschmiert. Ich weiß das als Kfz-Mechaniker sehr genau. Ja, wenn der Motor ohne Öl läuft, dann läuft es nicht mehr wie geschmiert, dann ist er bald kaputt. Ja, oder wenn das Getriebe kein Öl mehr hat, dann läuft es heiß, dann frisst sich das Getriebe und dann ist es gleich mal schnell am Ende. Also lass du nicht zu, dass dein Motor sich frisst und dass dein Getriebe heiß läuft, sondern lass Öl fließen. Lass Öl fließen oder auch Wasser zur Kühlung. Ja. Kühlung ist auch ganz wichtig bei einem Motor. Sonst ist er auch gleich kaputt. Also werde voll Geistes, voll Öl, voll Wasser. Lass es fließen und die Bibel sagt sogar, es soll aus uns fließen. Diese Kraft dieses lebendigen Wassers soll auch von uns hinaus fließen. Für andere Menschen, wenn wir für sie beten, wenn wir ihnen die Hände auflegen und so weiter. Sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Also sehen wir wieder, es geht um den Geist, der ist diese Ströme lebendigen Wassers. Ja, nicht, dass jemand sagt, ja, wie soll jetzt da aus meinen Fingern plötzlich ein lebendiges Wasser fließen, wenn ich die Hände auflege. Also die Kraft des Geistes fließt aus dir. Bildersprache ist wichtig. Darum lass dich richtig volllaufen mit diesem Öl, mit diesem Wasser. Lass bis oben hin, bis übergeht. Ja, beim normalen Wasser hört man auf, wenn das Gefäß voll ist. Aber hier soll man nicht aufhören. Wir sollen füllen und überfließen, dass es mächtig überfließt. So hat sich der Herr es gedacht. Manche benutzen auch heutzutage noch ein Fläschchen Öl. Was auch in Ordnung ist, schreibt auch sogar der Jakobus 5,14. Aber es ist nicht das Öl, das irgendwas bewirkt. Das Fläschchen mit diesem Öl. Hier hat mir jemand extra ein Ölfläschchen mit Öl aus Israel geschenkt, mit der Meinung, dann ist das gleich noch eine bessere Wirkung, weil es aus Israel kommt. Aber das ist halt einfach falsch gedacht. Das Öl an sich bewirkt gar nichts. Ja, es ist irgendein spezieller Kraut drin, das ein wenig eine Heilungswirkung hat. Aber um das geht es hier gar nicht. Das Öl symbolisiert den Heiligen Geist, darum darf man es auch benutzen. Aber wirken tut der Heilige Geist und nicht das Öl, das da im Fläschchen ist. Dass wir da das uns merken und nicht falsch denken und meinen, oh, jetzt habe ich das Fläschchen nicht dabei, oh, da kann ich nicht mehr den Leuten salben und heilen. Nein, du kannst die Hände auflegen und kannst die Salbung aus dir fließen lassen, wenn du voll dieser Salbung bist, voll diesem Öl, voll lebendigen Wassers. Gut, also dieser Segen von Abraham her muss fließen, es kann nicht anders sein, weil wir durch den Glauben an Jesus in diesen Stammbaum eingepfropft sind. Wir sind mit drin, ja, wir sind in, weil wir drin sind, und so kann dieser Segen uns jederzeit erreichen, aber Voraussetzung eben ist ein echter Glaube an Jesus, ein echter Glaube an Gottes Wort und nicht bloß ein religiöser Alibi-Glaube. Und jetzt wollen wir in den Lobpreis und seht zu, richtet euch auf den Heiligen Geist aus, lasst euch volllaufen mit diesem Öl, mit dem Salböl, mit der Salbung, bis es überfließt. Oder bitte auch den Herrn darum, dass er es mächtig ausgießt, weil was Besseres kann da nicht passieren. In Christus Jesus ist dir dieser Segen versprochen und du kannst eben von ihm ziehen, weil wir nach Verheißung Abrahams Nachkommenschaft sind und die Erben dieses Segens. Gut, ja, das haben wir eigentlich schon alles gesagt. Dann gehen wir jetzt in den Lobpreis und lassen uns erfüllen vom Heiligen Geist. Vielleicht werden wir auch mal Zeit in Sprachen singen oder beten. Dann macht fleißig mit, weil in Sprachen beten ist auch ein Mittel, um voll Geistes zu werden. Voll Glaubens zu werden. Lobpreis sowieso, sagt der Paulus, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes, indem ihr eben Lobpreis macht, jetzt in meinen Worten.